Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben jetzt so ein paar Sonntage der Osterzeit vor uns und wir sprechen ja hier gerne über zusammenhängende Dinge. Und da möchte ich in diesen 6 oder 7 Sonntagen, die wir zur Verfügung haben, einmal ein paar Bilder aus dem Leben eines ziemlich unbekannten Apostels, aus dem Leben des Apostels Philippus. Petrus kennt jeder, Johannes kennt jeder, wer kennt schon Philippus? Wir werden also ein paar Sonntage lang Bilder aus dem Leben des Philippus betrachten. Ich lese heute Johannes 1, 43. Jesus findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose und die Propheten geschrieben haben, Jesum, Josef, Sohn von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, ich kann Ihnen nicht verschweigen, dass mich oft eine große Angst quält, ob wir, das heißt meine Predigthörer und ich, euer Prediger, ob wir auch wirklich im lebendigen, rettenden Glauben stehen. Die Bibel spricht, nun wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und es bewegt mich auf die Sorge, stehen wir eigentlich so in diesem Glauben, der aus einer Wiedergeburt kommt. Gewiss, lieben Freunde, hier geschieht viel Schönes. Ich kann verstehen, dass man Zweiglaus lieb hat. Ich habe es auch lieb. Hier passiert allerhand. Zum Beispiel, sie haben sich alle viel kosten lassen, heute Morgen um 8:30 hier zu sein. Die übrige Menschheit schläft sich aus Sonntagmorgens. Und der Raum hier fasst die Leute nicht. Da hinten müssen sie stehen und oben sitzen sie vor dem Mikrofon. Das ist schön. Da kann man sich freuen drüber. Und auswärtige Besucher bestätigen mir oft, dass hier so fröhlich und herzhaft gesungen wird. Heute Morgen war nicht so arg, das geht ein bisschen Sauerstoff, aber so schwül ist. Nicht wahr? Hier wird mitgesungen. Ich komme oft in den Gottesdienst, da sitzen Männer da und hören zu, wie schön die Orgel spielt. Das ist schön. Und dann, sie tragen mit ihren wirklich großen Opfern unsere Jugendarbeit. Ich bin froh, dass ich nicht dauernd rumziehen muss und irgendwo bei Leuten, die fern vom Reiche Gottes sind, betteln, sondern dass sie die Jugendarbeit tragen. So könnte ich viel, viel Rühmenswertes von diesem Gottesdienst sagen. Und doch, weiß ich, dass hier viele sind, regelmäßige Besucher oder sporadische, dass hier viele sind, die noch nicht von der Finsternis zum Licht gekommen sind. Dass hier viele sind, die trotz Predigt hören und mitsingen und mitopfern und mitbeten, nicht durchgebrochen sind zu einem wirklichen, freimachenden Glauben an den Sohn Gottes. Dass sie sagen könnten, es ist etwas des Heilands sein. Ich dein, o Jesu, und du mein in Wahrheit sagen können. Woran liegt das, so viele hier so stecken bleiben auf halbem Wege? Vielleicht liegt es daran, dass nie ein richtiger Anfang gemacht wurde. Sehen Sie, aus einem Haus wird im Leben nichts, wenn die Fundamente nicht richtig gelegt sind. Nehme ich mir ins an, ich bin kein Architekt, muss man vorsichtig sein mit den Behauptungen. Nicht? Wir haben sie von allen Sorten hier. Aber das glaube ich doch behaupten zu können, dass aus einem Haus nichts wird, wenn ich das Fundament richtig und gründlich gebaut ist. Und genauso ist es im Glaubensleben. Ich sage, wo ist denn der Anfang, wenn getauft? Ach du liebe Zeit. Nee. Es ist bei so vielen niemals ein richtiger, gründlicher, geistlicher Anfang gemacht worden. Und sehen Sie, darum bin ich sehr froh an diesem Text heute Morgen. Da wird uns erzählt, wie der, das werden wir noch sehen, dieser herrliche Apostel Philippus den Anfang macht. Die Anfänge seines Glaubenslebens. Und das wollen wir heute Morgen ansehen. Bitte folgen Sie mir und prüfen Sie dabei, ob in Ihrem Leben auch solche Fundamente und Anfänge im Glaubensleben gelegt sind. Wir überschreiben den Text, der Anfang eines rechten Christenstandes. Ich möchte für alle Fälle, für alle Sicherheit einmal vorlesen. Hör dir, Jesus findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem das Alte Testament zeugt, Jesum. Und Nathanael spricht, wie kann von Nazareth Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Da wird uns erzählt vom Anfang eines rechten Christenstandes. Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, das Wörtlein finden, spielt eine ganz große Rolle. Ist Ihnen das beim Vorlesen aufgefallen, dass in dem kurzen Wort, Text hier, in dem kurzen Bibelwort, dreimal das Wörtlein finden steht? Jesus findet Philippus. Philippus findet Nathanael. Philippus sagt, ich habe gefunden. Jesus. In ein paar Sätzen dreimal findet, das spielt offenbar in den Anfängen des Glaubenslebens eine große Rolle. Wir wollen also jetzt mal den Nathanael im Moment auf Eis legen. Und nur mal ansehen, Jesus findet Philippus. Philippus sagt, ich habe Jesus gefunden. Da möchte man fragen, wer hat denn nur eigentlich wen gefunden? Das frage ich manchmal bei so Brautgeschichten hier. Wer hat denn wen gefunden, nicht so? Und dann heißt es am Schluss, sie haben sich gefunden. So ähnlich ist vielleicht hier auch. Wer hat Jesus Philippus gefunden und Philippus sagt, ich habe Jesus. Gute Ausdrucksweise. Dauernd kriege ich zu hören, die Bibel hat so eine altertümliche Sprache, Sprache Kanaans, müssen wir endlich reden wie unsere Zeit. Darf dir so ein Fall? Kein Mensch sagt von Ihnen, ich habe heute Morgen Herrn Schulze auf der Straße gefunden. Nicht? Ich habe auf dem Markt Frau Meier gefunden. Sie sagen, ich bin ihr begegnet oder ich habe sie getroffen. Sehen Sie? Liebe Freunde, das hat nun nichts mit altertümlich zu tun, das hat damit zu tun, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass hinter jedem Wort etwas ganz Bedeutungsvolles steckt. Bei uns nicht, wenn wir reden, aber da. Das hat einen tiefen Sinn, wenn es heißt, Jesus findet Philippus. Da ist etwas Unausgesprochenes dahinter. Was denn? Dahinter steht, er hat ihn offenbar gesucht. Gesucht. Und jetzt gehe ich weiter. Wie kommt Jesus dazu, Philippus zu suchen? Warum nicht Herrn Petronius oder Pilatus oder warum Philippus? Der Herr Jesus hat einmal ein ganz geheimnisvolles Wort gesagt. Da hat er gesagt, alles, was zu mir kommt, hat mir der Vater gegeben. Die der Vater mir gegeben hat, kommt immer wieder vor im Johannesevangelium. Der Vater hat dem Herrn Jesus den Philippus geschenkt. Und jetzt zieht Jesus aus, sein Eigentum zu suchen und in Besitz zu nehmen. Meine Freunde, hier schauen wir einen Augenblick hinter die Kulissen des Reiches Gottes. Das sind hintergründige Vorgänge. Der Vater hat dem Sohn den Philippus geschenkt. Und der Sohn sieht aus, sein Eigentum Besitz zu nehmen. Ich habe eine Freizeit gehabt. Bin heute Nacht zurückgekommen. Und bei so einer Freizeit, da wohne ich dann so ein bisschen auswärts. Und wenn ich dann so nächtlicherweile zu meinem Hotel wandere, da im Sauerland, habe ich viel Zeit nachzudenken. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich den Satz, den ich jetzt sagen will, wirklich sagen darf. Aber ich will es tun. Ich glaube, ich darf sagen, ich bitte jetzt alle, die hier sitzen, ob sie fern vom Reiche Gottes sind oder nicht, sie in Sünden leben oder selbstgerecht sind oder christlich oder was, ich bitte sie, glauben sie jetzt einmal ganz fest und fröhlich, dass der Vater auch sie dem Herrn Jesus geschenkt hat. Die Worte Matthäus hörten wir es vor der Zeit. Das fasst die Vernunft nicht. Was fasst die Vernunft überhaupt schon? Nicht? Knapp's einmal eins. Hier viel schwer. Verstehen Sie, was fasst die Vernunft schon? Fassen Sie es einmal, dass der Vater Sie dem Sohne geschenkt hat. Und dass, wenn Sie Jesus nicht gehören, Sie sich damit bewusst gegen Gott stellen. Dass so viele unbekehrte Menschen hier sitzen, sie sind unbekehrt im bewussten Trotz gegen Gott. Der Vater hat sie dem Sohn geschenkt. Und der Herr Jesus zieht aus der Auferstandenen, in dessen Händen die Nägelmale sind, zieht aus sie sein Eigentum zu suchen, um endlich ins Reich Gottes zu bringen. Der Herr Jesus muss festsuchen, denn wir haben uns verkrochen. Verkrochen haben wir uns in die Dunkelheit. In die Werke des Fleisches und der Vernunft und der Sünde und der Welt. Und da muss der Herr Jesus schon arg suchen, wie ein Angler, wenn er Würmer sucht, und einen Stein, da sitzen sie drunter, so muss der Herr Jesus suchen, bis er uns in unseren Löchern findet. Aber das haben sie wohl alle schon gemerkt, sonst säßen sie ja nicht hier, dass Jesus sich aufgemacht hat, sein Eigentum zu suchen. Und er findet Philippus. Meine Freunde, verstehen Sie, das ist eine lange Geschichte, die damit endigt. Und Jesus findet Philippus. Eine Geschichte beginnt in der Ewigkeit und endigt. Jesus findet Philippus. Und dieses Ende der langen Geschichte ist der Anfang vom Glaubensleben des Philippus. Aber jetzt möchte ich auch die andere Seite, dass hier steht, Philippus trifft Nathanael und sagt, ich habe Jesus gefunden. Wir haben den gefunden, von dem das ganze Alte Testament spricht. Jesus, den Christus Gottes, den Messias, den Heiland, Jesus. Also Philippus sagt auch, ich habe Jesus gefunden. Jesus sagt nicht nur, ich habe Philippus gefunden. Philippus sagt, ich habe Jesus gefunden. In diesem Wort des Philippus schwingt auch was Unausgesprochenes mit. Ich möchte es deutlich zu machen versuchen. An einer Geschichte. Der Herr Jesus hatte mal ein wundervolles Gleichnis erzählt. Von einem Tagelöhner. Von einem Arbeiter. Ein armen Kerl, der sich bei einem Bauern verdient hatte. Ich rede oft den Jungen zu, sondern aufs Land gehen, zu den Bauern. Will keiner. Die Bauern bitten mich, haben sie nicht Jungs, die bei uns Landwirtschaft lernen, wollen sie alle nicht. Und das war einer, der hat nicht mehr Landwirtschaft gelernt, ein ganz armer Tagelöhner. Und da geht er hinterm Pflug eines Tages, vielleicht ein bisschen dösig, und auf einmal hakt der Pflug fest. Der Pflug hakt fest. Und da macht der Mann den Pflug frei und gräbt, was da ist, und da findet er eine eiserne Kiste, die in irgendwelchen Kriegszeiten mal vergraben wurde. Das Schloss ist schon kaputt, er macht's auf und da ist ein großer, kostbarer Schatz drin. Ich weiß nicht, Perlen und Juwelen und Gold. Ich denke mir, wie der Mann abends nach Hause kommt und seine verschaffte Frau ist da und hat so eine rührende Eintopfsuppe. Frau, sagt er, Schluss mit dem Eintopf hier. Wieso? Und dann jaucht seine Stimme, ich habe einen Schatz gefunden. Ich habe einen Schatz gefunden. Sehen Sie, diesen Klang höre ich in der Stimme des Philippus. Wir haben den gefunden, von dem die ganze Bibel im Alten Testament spricht. Ich habe Jesus gefunden. Da ist ein jauchzender Klang drin. Ich habe Jesus gefunden. Er sagt, meine Freunde und ich, wir. Er hatte ein paar Landsleute, die schon bei Jesus waren. Petrus und andere. Aber lassen wir uns mal beim Ich. Ich habe Jesus gefunden. Da ist ein jauchzender Klang drin. Meine Freunde, mit dieser Formel haben unsere Väter in der Erweckungszeit im vorigen Jahrhundert es ausgedrückt. Wenn einer nach viel innerem Ringen, nach Sündenot und Verzweiflung zum Lichte durchbrach, dann sagte er seinen Freunden, ich habe Jesus gefunden. Mit diesen Worten, wie Philippus. Das ist 2000 Jahre her. Und meine Freunde, mit diesen Worten höre ich je und dann aus dem Munde eines jungen Mannes, der in der Freizeit was erlebt hat. Wie war das? Ich habe Jesus gefunden. Und so klingt es in unseren Erweckungsliedern. Juble mein Herz, ich habe den Heiland gefunden. Ich frage Sie, können Sie das sagen, ja oder nein? Nicht ja, aber. Natürlich, aber, man muss natürlich aus, dann haben sie nicht gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Ich muss Ihnen noch darauf hinweisen, dass ausgerechnet diese Formel, die der Philippus hier braucht, die durch Jahrtausende der Gemeinde Jesu geht, dass diese Formel die Welt aufregt. Sehen Sie, wenn Sie sagen, ich gehe Sonntagmorgens hier ins Weiglerhaus, da sagt man, komisches Hobby, aber ist nett. Aber sagen Sie mal jemand, ich habe Jesus gefunden. Wenn meine Jungs es zu Hause oft sagen, regen sich die Eltern auf. Das ist Fanatismus, das ist überspannt. Das ist was Eigenartiges, dass das Setzlein mit dem Menschen, die vom Finsternis zum Licht kommen, ihr Erlebnis ausdrücken, dass die Setzlein die Hölle in Alarm bringt und die Welt erregt. Und die Namen Christen wild macht. Gott, gebe unter uns, dass der Satz gehört wird. Ich habe mein Heiland gefunden. So, und zweites. Das steht am Anfang. Das muss am Anfang eines Christenlebens stehen. Wo es so nicht steht, wird im Leben nichts. Im Leben nichts. So, und nun zweites. Den zweiten Abschnitt überschreibe ich. Folge mir nach. Folge mir nach. Sehen Sie, das ist der Satz, den Jesus zum Philippus sagte. Also erstens, ich habe Sie darauf hingewiesen, was das Wörtlein finden für eine Bedeutung spielt, für eine Rolle spielt. Jetzt zweitens, eine ganz große Rolle spielt im Anfang des Christenstandes das Wörtlein, folge mir nach. Ich muss hier auf eine Merkwürdigkeit unseres Textes aufmerksam machen. Unser Text, also zweitens, folge mir nach, nicht hat er dabei. Ich habe Angst, weil es so dunstig ist hier. Oder meine ich das nur? Haben Sie hinten die Fenster, macht oder hinten die Fenster auf, Leute, nicht? Ja. Ja, die rechts und links, danke, ist gut. Unser Text deutet eine merkwürdige, erschütternde Szene an. Da geht Jesus an Philippus vorbei, sein Herz jaucht. Er hat Philippus gesucht und gefunden. Und da sagt er ihm nur drei Worte. Folge mir nach. Und Schluss. Nichts weiter. Sehen Sie, solche Geschichten kommen im Neuen Testament ein paar Mal vor. Und dann gehen sie immer so weiter. Etwa bei Matthäus. Und er stand auf und folgte ihm nach. Das steht hier nicht. Gar nicht. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Jesus ihm den Ruf nur sagte und dann weiterging, gar nicht gewartet hat, was der Mann jetzt tun will. Und das ist ein Augenblick. Da ist die Entscheidung, wie das Leben weitergeht, dem Philippus ganz allein in die Hand gelegt. Da hat er jetzt keinen Pfarrer, der ihn beraten kann. Da ist kein Freund, der ihm helfen kann. Da ist nur der Ruf des Sohnes Gottes. Er kann sein Ohr verstopfen oder nachfolgen. Das sind die wahren Sternstunden in unserem Leben, meine Freunde. Nicht, wenn wir 1.000 Mark verdienen, sondern wenn unser ganzes Leben für Zeit und Ewigkeit auf des Messers Schneide steht und der Ruf an uns ergeht, folge mir nach. Man weiß nicht, ob er nochmal ergeht. Man weiß das nicht. In diesen Sternstunden ist der Mensch todeinsam. Die eigentliche Entscheidung, meine Freunde, kann uns kein Mensch abnehmen. Durch diese letzte Einsamkeit müssen Sie mal gehen. Der Mensch fürchtet das in der modernen Massengesellschaft. Einmal alleine Entscheidung stehen, da läuft er lieber mit 20.000 ins Kino. Bitte. Dann darf man auch mit allen verloren gehen. Wenn Jesu Ruf kommt, bin ich ganz einsam. Folge mir nach, sagt Jesus, 3 Wörtlein. Und doch haben diese 3 Wörtlein den Philippus bewogen, seinem Leben eine ganz neue Richtung zu geben. Bitte, ein Mann gibt seinem Leben eine neue Richtung. Das ist kein Kinderspiel. 3 Wörtlein aus dem Munde Jesu eine neue Lebensrichtung geben. Und sehen Sie, ich muss jetzt mit Ihnen mal eben von dieser neuen Lebensrichtung sprechen. Von dieser neuen Lebensrichtung. Folge mir nach, sagt Jesus. Folge mir nach, sagt der auferstandene Herr Jesus heute Morgen Ihnen. Da hinten auf der Galerie. Sieh, Jesus sagt Ihnen jetzt, folge mir nach. Und da möchte ich Ihnen sagen, allein darauf kommt es an, ob Sie das tun. Sie sagen, ich bin christlich interessiert. Interessiert den Herrn Jesus gar nicht. Ist völlig belanglos, ob Sie sich kirchlich interessieren oder christlich betätigen. Das ist völlig belanglos. Worauf es ankommt, ist eins, Jesus will Nachfolger. Jesus will Nachfolger. Dazu ist aus der anderen Dimension in unsere Welt gekommen, um uns zu rufen, folge mir nach. Folge mir nach, sagt Jesus. Neue Lebensrichtung, das ist eine große Entscheidung. Eine Sache für richtige Männer und Frauen. Ich finde es immer so schrecklich, dass die Kirche sich hauptsächlich um Kindergärten und Altersheime kümmert. Als wenn das Christentum ein Trost für Alte ist, die sonst nichts mehr haben, und für ganz, ganz kleine Kinderchen, die sonst nichts kritisch prüfen können. Schlimm, schlimm. Achten Sie mal drauf. Erst wird ein Kirchturm gebaut und ein Altersheim, ein Kindergarten. Gucken Sie mal, überall, so sieht die Kirche aus. Dabei geht es hier um eine Entscheidung für Männer und Frauen mit starken Herzen. Haben Sie die Entscheidung gefällt? Folge mir nach. Wollen Sie es? Folge mir nach, sagt der Herr Jesus. Wenn man aufsteht und ihm nachfolgt, muss man viel zurücklassen. Es hilft nichts. Man muss viel zurücklassen. Das weiß jeder. Ich rede jetzt nicht davon, was Sie zurücklassen müssen. Wissen Sie ganz genau? Irgendeine Gesellschaft, Freunde, Gewohnheiten. Fühlst du dich noch gebunden, heißt ein Lied. Entreiß dich nur beherzt. Das Lamm hat überwunden, was deine Seele schmerzt. So, und nun muss ich Ihnen ganz ernüchterndes, ärgerlich ernüchterndes Wort sagen. Sehen Sie, als ich mich bekehrte, als Gott mich gerufen hatte, als ich mich bekehrte zum lebendigen Gott, da habe ich mir gesagt, Mensch, du hast jetzt so eine brennende Liebe zu Jesus, das ist jetzt ein Kinderspiel, Altes zurückzulassen und mit ihm zu gehen. Und sehen, da steht in der Bibel, dass die Sünde uns immer anklebt. Anklebt, ein scheußliches Wort. Sie klebt uns an. Es ist gar nicht so ein Kinderspiel. Gibt im Christenstand nichts Fröhliches. Nein, sie klebt uns an. Und davon wissen eine Menge von uns zu erzählen. Ich sagte, ich war jetzt letzte Woche in so einer schönen Freizeit. Wie gut, dass ein Jugendpfarrer. In eine Woche bei den Frühlingstagen im Sauerland. Herrlich, nicht? Morgens eine Bibelabend mit so höheren Schülern. Und dann strich man mal durch Wald und Feld. Und da sah ich so eine kleine Szene. Da war so einer von den Jungs so quer durch den Wald gegangen. Und da war in so ein Brombeergeranke reingeraten. Da hing er auf einmal so ein bisschen fest. Und das war eigentlich großartig zu sehen, wie der sich aus dem, wie das sind so Dornen dran, ne? Wie der sich aus dem Brombeergeranke da rausgearbeitet hat. Hätte ja auch drin bleiben können, dass er jetzt noch da drin hängt, nicht? Das wollte er nicht, das wollte er nicht. Nun, ich kenne Christen, denen klebt die Sünde an und sie bleiben drin. Nicht Jahr um Jahr. Sie lachen über den Jungen im Brombeergerank, aber vielleicht sind sie selber so lächerlich. Jesus ruft, folge mir nach. Das heißt, jetzt breche ich durchs Geheg. Breche ich durch das, was mich jeden Tag aufhalten will und träge macht. Da breche ich durch. Man darf jeden Tag neu hören, folge mir nach. Neue Lebensrichtung, neue Lebensrichtung. Ich weiß nicht, wie der Philippus früher war, es würde mich interessieren. Vielleicht war er ein Gent, dass er von der Mode diktiert wurde. Könnte ja sein, ne? Bisher hat er gefragt, was ist Neueste? Ganz enge Röhrenhosen, schleunig nicht zum Schneider, ne? Oder vielleicht war er diktiert von den Trieben. Oh, was haben unsere Triebe für eine Macht über uns? Oder von seiner Frau, ja? Oder umgekehrt gibt's ja auch, ne? Ich weiß nicht, was ihn bisher regiert hat. Aber das weiß ich. Dass von dieser Stunde an, wo er Jesus nachfolgt, eine neue Lebensrichtung kommt. Nur ein Regiment in seinem Leben ist, das ist der auferstandene Herr, der ihn erkauft hat mit seinem teuren Blute. Den er nicht ohne den ich leben kann, weil bei ihm jeden Tag Vergebung der Sünden zu holen ist. Der mit seinem Geist ihn erfüllt. Das ist die neue Lebensrichtung. Ich habe einen herrlichen König. Ach, es gibt so viele Leute, die meinen, Christenstand wäre ein langweiliger Saftladen. Es ist wundervoll, endlich aus der Verwirrenden der Welt herauszukommen. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an, so war es bei Philippus. Ich muss noch kurz ein Letztes sagen. Ich sage ja, ich werde zu alt. Lassen Sie mich zum Schluss eben noch sagen, das herrliche Zeugnis im Anfang des Christenstandes. Das wird ein Finden spielt eine Rolle, Folge mir nach spielt eine Rolle und zum Schluss das schöne Zeugnis. Sehen Sie, meine Freunde, es gibt in der Christenheit Schlagworte, genau wie in der Welt. Es gibt so Modeschlagworte. Die haben 10% Wahrheit, 90% Quatsch und Lüge und Unsinn. Und auf einmal können sie von allen Kanzeln, von allen Gemeindehelferinnen in jedem Jugendkreis hören. Und eins von diesen Modeschlagworten unserer Zeit, die sie von jedem Pfarrer, jedem jungen Theologen, jeder Gemeindehelferin hören können, ist, wir dürfen die Leute nicht anpredigen. Wir müssen ihnen mit unserem Leben beweisen, dass wir Christen sind. Ist allerhand, wenn man das kann. Dann würde ich mich gar nicht unterfangen. Ich rede jetzt nicht von den 10% Wahrheit drin. In Darmstadt hat die Kirche für 1 Million ein Haus gebaut. Für Berufsschüler. Da ist Gesetz, es wird kein Evangelium gesagt. Man will nur mit dem Leben beweisen, dass Tätretät. Ich rede nicht von den 10% Wahrheit, dass wir mit dem Leben was beweisen müssten. Aber ich rede davon, dass die Bibel jedenfalls es ganz anders sagt. Der Römerbrief sagt immer, von Herzen glaubt, wird man gerecht. Und so man, steht euch nicht da, mit dem Munde bekennt, wird man selig. Am Anfang eines rechten Christenstandes muss das stehen, dass meine Umgebung weiß, ich habe eine neue Lebensrichtung, ich habe den Heiland gefunden. Das macht Philippus deutlich. Er hat eben Jesus gefunden. Da findet er den Nathanael und legt ihm ein Zeugnis hin. Und sehen Sie, das ist so ein schönes Zeugnis, dass wir daraus wirklich eine Menge lernen können. Nehmen Sie mir es noch so in ein paar Minuten ab. Wie der Philippus voll Freude, ich habe einen Heiland gefunden, den Nathanael trifft, da hält er ihm jetzt nicht gleich eine Predigt mit drei Teilen. Das können Sie Pastor am Sonntag überlassen. Er sagt, ich habe einen Heiland gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Fängt. Wir haben den gefunden, von dem das ganze Alte Testament spricht, Jesus von Nazareth, den Messias. Nichts weiter. Das heißt Zeugnis. Sagen, was man gesehen und gehört hat. Wir haben Jesus gefunden. Der Nathanael wischt das vom Tisch, das war ein gottloser Kerl, und sagt, Nazareth, wie kann von Nazareth Gutes kommen? Jetzt hätten wir uns wahrscheinlich an dieser Stelle sofort in eine Mordsdiskussion eingelassen. Er stammt ja eigentlich aus Bethlehem und du musst verstehen und so und außerdem und so. Nicht? Eine Diskussion von 3 Stunden. Und dann wären wir nachher weggegangen und hätten gesagt, wir sind in ein fruchtbares und echtes Gespräch gekommen. Der Philippus hat es ganz anders gemacht. Wissen Sie, was er macht? Er sagt, sieh dir es doch an, wenn das lohnt sich, komm und sieh es. Aus, fertig, nichts weiter. Das heißt, Zeugnis ablegen. Ich habe Jesus gefunden, bitte nicht in eine objektive Angelegenheit. Ich habe ihn gefunden und er mich. Gucken dir an, es lohnt. Ich muss zum Schluss Sie darauf hinweisen, dass hier noch einmal merkwürdiger und seltsamerweise das Wörtlein finden steht. Philippus findet Nathanael. Ist doch Wahnsinn. Er trifft Nathanael, nicht? Er begegnet Nathanael, er findet ihn. Was soll das hier? Meine Freunde, das kann ich nur so verstehen. Er lässt sich von Gott den Mann zeigen, der jetzt sein Zeugnis braucht. Er hat nicht wahllos christlich gequatscht. Er hat nicht, wie Jesus sagt, die Perlen vor die Säue geworfen. Es gibt Leute, die mit einem Zeugnis der ganzen Welt auf Nerven fallen können, ne? Weil sie gar nicht vorher suchen und finden, wo es hin sollte. Er findet Nathanael. Er hat sich zeigen lassen. Dem Mann musst du es jetzt sagen. Auch wenn er mit Händen und Füßen ausschlägt. Na denken Sie, führe im Zeugnis. Und dann sagt er es ihm. Oh Freunde, ich wünsche uns solch einen köstlichen Anfang des Christenstandes. Vielleicht müssen wir noch einfach einen Anfang zurück, alle miteinander. Dass Jesus uns findet, dass wir ihn finden, dass wir uns aufmachen, mit der neuen Lebensrichtung ihm zu folgen und dass wir es dann sagen, was mit uns los ist. Ich sage mal, vielleicht müssen wir ganz von vorne anfangen, macht nichts, auch wenn Sie 70 sind, fangen Sie ruhig nochmal vorne an. Das Schöne im Evangelium, man kann von vorne anfangen. Und nun wollen wir beten. Herr, mein Heiland, ich danke dir, dass du jetzt hier auch durch die Reihen gehst und sagst, folge mir nach. Danke dir, dass wir hier nicht eine harmlose Botschaft oder ein religiöses Geriesel machen brauchen, sondern dass du uns eine Botschaft von Leben und Tod anvertraut hast. Lass sie uns ernst nehmen. Amen.